ARD. BR 24. Der Podcast-Sonntag. Jetzt das Verbrauchermagazin.
Gut essen und gut trinken, das wollen viele Menschen, aber oft ist das gar nicht so einfach. Da gibt es Pyramiden, da gibt es Kreise, da gibt es Regeln und es gibt neue und alte Regeln, neues und altes Wissen. Wie kann man sich gesund ernähren und dabei auch noch genussvoll essen und trinken? Das frage ich heute Daniela Krehl, sie ist Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Bayern. Hallo Frau Krehl.
Hallo.
Frau Krehl, es gibt ja wieder neue Regeln zum Essen und Trinken. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt spezielle Empfehlungen. Was steckt denn da dahinter?
Ja, also es wird alle 5 bis 10 Jahre werden die Regeln wieder neu justiert. Das kommt einfach daher, weil man ja die Erkenntnis durch Beobachtungen macht. Wir leben davon, dass wir beobachten, schauen, was essen die Menschen, wie ist der Gesundheitsstatus. Und dadurch verändert sich das ein oder andere dann auch an Empfehlung. Und was jetzt ganz neu dazugekommen ist, ist, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gesagt hat, ja, die Ernährung macht einen ganz großen Teil auch an unseren Umweltfaktoren aus, also sprich CO2-Produktion. Und auch das sollten wir berücksichtigen, damit wir auch unsere CO2-Ziele erreichen. Das heißt, Sie haben 3 Punkte beachtet. Einmal, was tut uns gut, also unserer Gesundheit? Was tut unserer Umwelt gut? Und ist denn das überhaupt in unseren Kreisen so umsetzbar? Also es sollte natürlich jetzt nicht so fernab der Empfehlung gegenüber dem sein, was wir so tagtäglich zu uns nehmen. Und ich glaube, das ist Ihnen auch ganz gut gelungen. Das ein oder andere wird vielleicht für uns jetzt neu sein, aber da gehen wir jetzt einfach mal Stück für Stück durch.
Bevor wir ins Detail gehen, würde ich Ihnen jetzt gerne mal 3 Mittagessen nennen.
Ja.
Und Sie sagen perfekt oder weniger gut.
Mhm.
Also, ich würde jetzt mal sagen, gerne in einer deutschen Kantine gesehen ist die Currywurst, die Gemüsepizza und jetzt sagen wir mal Linsenbratlinge mit Salat. Also so ein bisschen kann man sich schon denken, was das Gesündeste dabei ist. Aber gehen wir es doch mal durch. Die Currywurst.
Ja, also bei der Currywurst haben wir halt einfach das Problem, dass sehr viel tierischer Anteil ist. Und es wird in der Zwischenzeit empfohlen, 3/4 sollte eigentlich pflanzlich sein.
Wenn Ketchup. Genügt nicht.
Genügt in dem Fall nicht unbedingt. Trotzdem ist ja auch der Genuss ganz wichtig. Ne? Also wenn ich jetzt einmal in der Woche Currywurst esse, habe ich ja wahrscheinlich keine 300 Gramm Fleisch zu mir genommen. Und das ist im Prinzip das, was auch so empfohlen wird. Deswegen mal ist es völlig in Ordnung. Aber es sind halt sehr viele gesättigte Fettsäuren, die einfach dauerhaft für unseren Körper nicht so gesund sind. Die Gemüsepizza, da
schon mal Gemüse drauf.
Ja, genau. Und da muss ich auch ehrlich sagen, da kann man ja auch ganz gut pimmen, also ganz gut das aufwerten, indem ich halt einen hohen Anteil an Gemüse drauf tue. Vielleicht auch nicht ganz so viel Käse. Gerade bei den Milchprodukten hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung nämlich auch etwas zurückgestuft. Und wenn ich dann auch noch einen Vollkornanteil in dem Teig habe, dann bin ich schon richtig gut bei der Sache. Also da habe ich sehr viele Ballaststoffe, viel Vitamine. Da kann man erstmal gar nicht so meckern.
Ja, dann sprechen wir darüber, aber dass man die Pizza auch selber macht, ne? Also in der Kantine zum Beispiel oder in einem Bistro.
Ganz genau, da habe ich halt häufig das Problem, dass halt doch sehr viel Käse, wenig Gemüse drauf ist und halt auch mit Weißmehl gebacken wird. Und dann ist natürlich der Gesundheitswert nicht ganz so hoch. Also auch da würde ich die Gemüsepizza tatsächlich ins Mittelfeld setzen, bevor wir auf die Linsen eingehen.
Linsenbratlinge mit Salat. Wir haben es uns schon fast gedacht.
So ist es, weil die Linsen tatsächlich ja zu den Hülsenfrüchten gehören und die explizit jetzt auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung mit in die Empfehlung reingeflossen sind. Bisher waren die immer so stiefkindmäßig bei Obst und Gemüse eingeordnet. Aber nein, gerade Hülsenfrüchte haben mehrere ganz tolle Punkte, die sowohl für unsere Umwelt als auch für unsere Gesundheit positiv zu bewerten sind. Und deswegen sind die auf jeden Fall auf dem Siegertreppchen.
Jetzt haben wir schon mal 3 Mittagessen ein bisschen eingeordnet. Und jetzt schauen wir uns mal die Neuerungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung an. Was ist denn für Sie die größte Neuerung?
Ja, die größte Neuerung ist tatsächlich für mich die Hülsenfrüchte und auch die Nüsse, dass die jetzt wirklich nochmal ganz separat aufgelistet werden und da Empfehlungen gemacht werden. Also bei den Nüssen, die liefern uns ja sehr viel fettlösliche Vitamine, insbesondere das Vitamin E und diese ungesättigten Fettsäuren. Das sind Fettsäuren, die ähnlich wie Vitamine wirklich von der Ernährung, über die Ernährung aufgenommen werden müssen. Die können wir nicht selber produzieren. Und die wurden jetzt wirklich nochmal ganz explizit ausgewiesen und man empfiehlt so eine Handvoll, also eine kleine Portion Nüsse. Das ist völlig egal, welche. Am besten
von der
immer.
Erdnuss zur Walnuss, zur Cashewnuss. Nein, Cashewnuss ist keine Nuss, sondern ein Kern, oder?
Nee, das waren die Erdnüsse.
Ah, okay.
Genau, die Erdnüsse sind die Hülsenfrüchte. Da gerne immer wieder austauschen, weil natürlich jede Nuss auch so seine Vor- und Nachteile hat. Und ob das jetzt die Cashew oder auch regionale, ne? Haselnüsse, Walnüsse, da eine Handvoll irgendwie täglich mit einbinden, das wäre eine großartige Sache. Und die Hülsenfrüchte, wie gesagt, die sind sogar mit einer Menge neu angegeben, also ungefähr 100 Gramm in der Woche sollte man an Hülsenfrüchte aufnehmen. Und was gehört da dazu? Nicht nur die Erdnuss, sondern auch die Linsen, die Kichererbsen, die ganzen Bohnen. Also die sind auch relativ breit aufgestellt. Also man muss da jetzt nicht jede Woche die Kidneybohnen essen, sondern man hat da wirklich auch eine Fülle an Angeboten.
Und bei den 100 Gramm, die beziehen sich dann wahrscheinlich auf das Trockengewicht.
Ganz genau.
Also auf getrocknete Hülsenfrüchte. Mir wurde früher immer gesagt, Kind, iss mehr Fleisch, iss mehr rotes Fleisch. Sagt man das immer noch?
Nee, das ist tatsächlich so. Das ist genau das, was man durch die Beobachtung festgestellt hat, dass halt Bevölkerungsgruppen, die sehr viel, insbesondere rotes Fleisch essen, häufiger an verschiedenen Krebsarten erkranken. Und deswegen ist man sehr stark runtergefahren. Allgemein den Fleischkonsum hat man im Prinzip, und da war der große Aufschrei, auf ungefähr 300 Gramm pro Woche reduziert. Das ist nicht viel. Das gebe ich zu. Aber wir haben ja ganz tolle Alternativen, weil viele ja sagen, nee, das brauche ich, weil ich ausreichend Eiweiß zu mir nehmen möchte. Das kann ich aber tatsächlich auch über die Hülsenfrüchte. Und da habe ich halt dann auch nochmal den Umweltfaktor, dass die Hülsenfrüchte halt sehr positiv zu bewerten sind für die Umwelt, weil sie Stickstoff binden und somit den Boden anreichern und auch in der Produktion halt deutlich weniger CO2-Äquivalente, also CO2-Ausstoß hervorrufen, wie jetzt bei der Tierproduktion.
300 Gramm kann man ja immer so schlecht schätzen. Hm. Ist das ein Schnitzel, ein Steak oder sind das schon mehrere?
Na, ich würde sagen, das sind schon zwei Steaks über die Woche verteilt, aber wir haben ja auch die Wurstwaren noch, ne?
Die zählen dazu.
Ja, die zählen dazu und gerade in Deutschland wird ja auch immer noch am Abend gerne das Wurstbrot verzehrt. Also das sollte dann noch berücksichtigt werden. Ich will auch nochmal klar darstellen, also es soll jetzt niemand mit der Küchenwaage zu Hause stehen und diese Grammzahl jeweils immer abwiegen, sondern es geht darum, dass ich so einen groben Richtwert habe. Wenn es jetzt zu Weihnachten dann halt zweimal in der Woche einen Braten gibt und noch ein Steak, dann ist es auch völlig in Ordnung. Nur, dass man halt so eine Richtschnur hat und vielleicht mal schaut, ob man nicht die eine oder andere Fleischmahlzeit einfach auch mal pflanzlich gestaltet.
Sollte oder könnte man das Fleisch denn vielleicht mit einem Ei ersetzen? Ich denke mal, nicht wirklich, oder? Bei den Eiern man ja auch ein bisschen reglementiert.
Ja, tatsächlich. Also das Cholesterin ist es gar nicht mehr. Also früher hat man ja vor allem bei den Eiern immer das Cholesterin so im Blick gehabt. In der Zwischenzeit weiß man, dass das im Prinzip weniger das Problem ist. Aber die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ein Ei. Ich spreche aber jetzt wirklich von diesem expliziten Ei, das man isst in Form von einem Frühstücksei oder einem Spiegelei zum Abendessen, zur Brotzeit. Die verarbeiteten Eier in den Nudeln oder im Kuchen werden da nicht berücksichtigt.
Also ein Ei pro Woche, wenn man ein Spiegelei, ein Rührei oder ein hartgekochtes Ei macht. Und wenn ich ansonsten nochmal einen Kuchen esse, dann muss ich das nicht gleich dazu zählen.
Nein, nein, so streng sieht man das nicht.
Immer wieder in der Diskussion sind ja auch die Fischgerichte. Wie oft pro Woche sollte ich oder sollte ich nicht Fisch essen?
Ja, das ist jetzt ganz, ganz schwierig, vor allem wenn wir die Nachhaltigkeit halt jetzt auch mit berücksichtigen bei den Ernährungsempfehlungen. Wir haben eine Überfischerung. Es ist aber einfach so, dass Seefisch, insbesondere der fette Seefisch, halt sehr viel Omega-3-Fettsäuren liefern, die einfach für uns lebensnotwendig sind und auch einige Mineralstoffe, insbesondere das Jod. Und da wird es äußerst schwierig, das dann rein pflanzlich abzudecken. Deswegen ist bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung immer noch die Empfehlung, einmal in der Woche fetten Seefisch und einen fettarmen Seefisch wäre optimal. Hier im Süden in Bayern wird deutlich weniger Fisch gegessen wie jetzt im Norden. Und wenn ich es natürlich jetzt irgendwie aus geschmacklichen Gründen nicht mag, gibt es natürlich schon Alternativen, indem ich zum Beispiel hochwertige Pflanzenöle bevorzuge. Also insbesondere das Rapsöl, aber auch das Leinöl, Walnussöl kann mir da schon auch helfen, die Omega-3-Fettsäuren ausreichend aufzunehmen. Aber es ist nicht ganz so einfach, also da sollte ich dann schon auch drauf achten.
Wenn ich die Wahl habe zwischen weißen Nudeln, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, oder braunen Vollkornnudeln, was würden Sie empfehlen?
Ja, natürlich die Vollkornnudeln als Ernährungswissenschaftlerin, aber genau. Ich würde ganz gerne da so ein bisschen ausholen. Und zwar die Ballaststoffe, die hören sich ja jetzt erstmal so ein bisschen negativ an, Ballast. Aber nein, sie haben sehr viele positive gesundheitliche Auswirkungen auf unseren Körper. Und es gibt genügend Verzehrsstudien, unter anderem jetzt auch die aktuelle Bayerische, die einfach aufzeigt, dass wir zu wenig aufnehmen. Sprich, 30 Gramm am Tag empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Wir in Bayern sind ungefähr bei 17, also fast bei nur der Hälfte. Jetzt ist es so, Ballaststoffe sind jetzt nicht wie Vitamine und Mineralstoffe, dass wir sie unbedingt aufnehmen müssen. Aber es macht Sinn, denn sie putzen nicht nur unseren Darm richtig gründlich aus, sie können Schadstoffe auch aufnehmen und somit aus dem Körper leiten. Sie unterstützen unsere Verdauung und sie sind halt auch Nahrung für unser Mikrobiom, also für unsere Darmflora im Darm. Und die wiederum können aus diesen Ballaststoffen wieder ganz tolle Produkte, Stoffwechselprodukte ausscheiden, die dann wieder auf unseren Körper sich positiv auswirken. Und deswegen sollte man tatsächlich versuchen, den Ballaststoffgehalt in der Ernährung zu erhöhen. Das muss aber jetzt nicht unbedingt mit der Vollkornnudel sein, weil das ist, glaube ich, für viele ein ganz großer Graus. Wobei ich sagen muss, die Vollkornnudeln schmecken nicht mehr so grauselig wie vor 30 Jahren. Da war es ja doch eher.
Das muss ich auch sagen. Ja. Auf Ihre Empfehlung hin, wir hatten ja schon mal ein ähnliches Gespräch, habe ich dann Vollkornnudeln mal wieder eine Chance gegeben. Es ist besser geworden, als ich mich zu meiner Kindheit erinnern kann.
Ja. Also das ist allein durch die Technologie gelingt es jetzt, dass es nicht mehr so, wenn man es zu lang kocht, dass es dann so matschig wird und auch dieses raue Gefühl auf der Zunge ist tatsächlich nicht mehr gegeben. Also ruhig mal ausprobieren. Aber wie gesagt, man muss jetzt nicht unbedingt die Nudeln austauschen. Man kann ja auch anders den Ballaststoffgehalt erhöhen, indem ich zum Beispiel morgens früh beim Müsli einfach noch ein bisschen Leinsamen oder Haferkleie hinzugebe, indem ich meinen Obst- und Gemüseanteil erhöhe oder dass ich beim Toast zum Beispiel einfach die Vollkornvariante nehme, weil ich da jetzt nicht unbedingt das Gefühl habe, dass das dann so viel anders ist als jetzt der klassische Buttertoast. Also einfach mal schauen, wo fällt es mir nicht schwer oder auch beim selber Backen vielleicht einfach sagen, ich nehme jetzt nicht das Weißmehl, sondern das 1050-Typen Mehl, da habe ich schon einen deutlich höheren Ballaststoffanteil und nicht nur die Ballaststoffe sind beim Vollkorn höher, sondern auch die Mineralstoffe und Vitamine. Ne? Also vor allem so Zink und Eisen sind wirklich sehr intensiv im Getreide vorhanden und deswegen gilt also wirklich Vollkorn zu bevorzugen.
Das heißt, wenn man selber backt, dann kann man ja ganz gut ein bisschen reinmischen erstmal und sich so langsam dran gewöhnen.
Absolut. Und wo ich auch das Gefühl habe, wo sich viele gut arrangieren können, sind so bei Getreideflocken. Also egal ob Haferflocken, Gerstenflocken, Dinkelflocken, das sind ja prinzipiell dann Vollkorngetreide. Da wird das ganze Korn im Prinzip gequetscht. Wenn ich das morgens früh in mein Müsli gebe und wenn ich jetzt sage, nein, ich will aber unbedingt mein Knuspermüsli, dann kann man das ja auch so ein bisschen strecken, indem man einfach ein bisschen Vollkorn-Haferflocken hineingibt und schon habe ich wieder einen kleinen Effekt und eine kleine Menge mehr an Ballaststoffen.
Jetzt beziehen wir mal unser ganzes Wissen und all diese Neuerungen ein bisschen auf die drei Hauptnährstoffe, die es gibt, Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett und fangen wir mit den Kohlenhydraten an. Kohlenhydrate, was steckt dahinter?
Die Kohlenhydrate sind ja vor allem Energieträger, ne? Also mehr Aufgaben haben die eigentlich gar nicht für unseren Körper. Im Prinzip kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine Perlenkette. Also so ganz kleine einzelne Perlen sind der Zucker, also der Haushaltszucker, auch der Traubenzucker, der Fruchtzucker. Das sind also Energieträger, die aber auch gar nicht verdaut werden müssen, sondern sofort in die Blutbahn gelangen und uns ganz schnell Energie liefern. Was auf der einen Seite gut ist, was aber auf der anderen Seite auch schnell dazu führt, dass der Blutzuckerspiegel halt schnell in die Höhe getrieben wird und wir dann ganz schnell auch Insulin benötigen, damit der Zucker auch in die einzelnen Zellen transportiert werden. Wenn ich jetzt die Perlenkette verlängere, dann habe ich Stärke. Also Stärke finden wir ja in den Kartoffeln oder auch in Nudeln. Und die haben einfach den Vorteil, dass sie erstmal richtig gut verdaut werden müssen und somit halt der Blutzuckerspiegel nicht ganz so schnell ansteigt und somit auch länger sättigend sind. Also das heißt, wenn ich morgens früh ein Müsli esse oder mittags in der Kantine dann die Vollkornnudeln mit einer Soße, dann hält mich das so lange satt, dass ich dann auch bis zum Abend hin nicht in den Unterzucker kommen.
Das heißt, man kann gut durchhalten.
Ja, übrigens, die Ballaststoffe gehören auch zu den Kohlenhydraten. Da haben wir bloß die Situation, dass wir da keine Verdauungsenzyme haben. Das heißt, wir können diese Kohlenhydrate nicht verdauen und somit auch nicht verstoffwechseln. Und deswegen gelangen sie dann halt einfach in den Dickdarm und dienen dann unseren Darmbakterien als Nahrung. Die haben nämlich ausreichend Enzyme, um die Ballaststoffe dann zu verstoffwechseln.
Wenn wir jetzt die neuen DGE-Empfehlungen auf die Kohlenhydrate beziehen. Was bedeutet das denn für uns, für die Ernährungspraxis?
Ja, also da haben wir ja vor allem bei Obst und Gemüse einen höheren Anteil, also bei den pflanzlichen Lebensmitteln. Somit nehmen wir über die pflanzlichen Lebensmittel dann auch die ausreichend Kohlenhydrate auf, die uns dann nicht nur die Energie liefern, sondern natürlich auch die Vitamine und Mineralstoffe.
Kommen wir mal zu den Proteinen, also zu den Eiweißen. Welche Hauptfunktion haben denn die Eiweiße, wenn wir sie aufnehmen?
Auch die Proteine sind ja aufgebaut, ähnlich wie die Kohlenhydrate sind sie auch so eine Kette. Allerdings sind die Perlen dann die Aminosäuren. Und es gibt Aminosäuren, die können wir selber produzieren. Und es gibt Aminosäuren, die müssen wir von außen zu uns nehmen. Die sind dann auch als essentielle Aminosäuren bezeichnet. Jetzt ist es so, dass man sich das im Prinzip so ein bisschen wie so Lego-Bausteine vielleicht vorstellen kann. Also es gibt rote, gelbe, blaue, grüne. Und unsere körpereigene Muskeleiweiß zum Beispiel besteht aus 3 roten, 4 gelben und 6 blauen. Wenn wir dann ja das Eiweiß aufnehmen über die Ernährung, wäre es natürlich optimal, dass genau diese Aminosäuren dann auch so vorliegen, dass wir diese Muskel Eiweiß oder unser Muskeleiweiß auch so aufbauen können. Und da gibt es optimale Kombinationen. Meistens sind die Kombinationen aus tierischen und pflanzlichen Eiweiß sehr effektiv. Sprich, Kartoffel und Ei ist zum Beispiel eine ganz tolle Kombination, aber auch Getreide mit Fleisch oder Fisch. Also ich spreche jetzt zum Beispiel von den Nudeln mit Lachs. Da habe ich auch eine ganz tolle Kombination, sodass ich hier für meinen eigenen Eiweißaufbau dann die optimale Kombination habe. Allerdings muss ich auch sagen, Protein wird ja immer nur mit Muskeln erstmal so in Verbindung gesetzt. Nein, Protein brauchen wir auch zum Beispiel für unser Immunsystem. Also Protein ist wichtig für die Antikörperaufbau, aber auch für die Hormonproduktion. Also das sind wirklich Bausteine, die wir brauchen für den Erhalt und nicht nur als Energieträger.
Jetzt haben ja viele Menschen Angst, wenn man sagt, okay, Fleischkonsum reduzieren, also nicht mehr ganz so viel Fleisch essen, vielleicht als Richtwert, haben Sie ja anfangs gesagt, so die 300 Gramm pro Woche. Viele Menschen befürchten dann natürlich, dass sie nicht ausreichend mit Proteinen versorgt sind.
Also das ist richtig. Also wenn ich rein vegan mich ernähre zum Beispiel, ist es gar nicht so ohne. Da muss ich mich schon auch so ein bisschen auf meine Ernährung konzentrieren und schauen, dass ich da ausreichend Eiweiß aufnehme. Aber es ist nicht unmöglich. Und mit den 300 Gramm Fleisch pro Woche hat ja auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung das berücksichtigt, dass man ausreichend Eiweiß aufnimmt. Und wie gesagt, es ist vor allem wichtig, diese Kombination. Auch Milchprodukte liefern ja sehr hochwertiges Eiweiß, sodass ich zum Beispiel schauen kann, dass ich bei dem Frühstück Getreide mit Milchprodukten, sprich den Haferflocken mit Joghurt oder Skyr, Quark, das sind sehr eiweißreiche Milchprodukte, kombiniere. Und somit gelingt mir das schon, auch ausreichend Eiweiß aufzunehmen.
Dann kommen wir mal zu den Fetten. Gute Fette, böse Fette. Es heißt ja, pflanzliche Öle bevorzugen. Was sind denn die Arten von Fettsäuren? Können Sie uns das mal erklären? Welche Arten gibt es? Welche sind die guten? Welche sind die schlechten?
Ja,
wenn man
also
so sagen kann.
Im Prinzip bräuchten wir gar kein Fett, weil wir wissen alle, wir können Fett selber produzieren. Wenn wir nämlich mal zu viel gegessen haben, dann wird das ja abgespeichert in Form von Fettgewebe auf der Hüfte. Aber Fette sind so aufgebaut, dass sie eine Einheit Glycerin haben und an diesem Glycerin hängen drei Fettsäuren. Und da gibt es Fettsäuren, die wir selber produzieren können und Fettsäuren, die als ungesättigte Fettsäuren auch bekannt sind, die Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Und diese können unser Körper nicht produzieren und die müssen wir von außen zuführen. Und die findet man hauptsächlich in Seefisch beziehungsweise in pflanzlichen Ölen. Da sind vor allem bei den pflanzlichen Ölen Öle zu nennen wie Rapsöl, Walnussöl, Leinöl ist auch sehr reich an ungesättigten Fettsäuren. Allerdings, je mehr ungesättigte Fettsäuren in dem Öl enthalten sind, desto empfindlicher ist das Öl auch. Also da sollte man dann schon darauf achten, dass es dunkel gelagert wird, dass es kühl gelagert wird, damit es nicht so schnell ranzig wird.
Auch gleich in kleinen Flaschen kaufen am besten.
Ja, also viele vermuten meistens, dass die Öle nur in kleinen Flaschen angeboten werden wegen des Preises. Aber es hat schon auch etwas Technologisches zu tun, dass sobald natürlich die Flasche geöffnet ist, kommt das Öl mit Sauerstoff in Verbindung und dann ist es einfach nicht mehr so lang haltbar. Deswegen sind diese Öle, die sehr viele ungesättigte Fettsäuren enthalten, meistens nur in so 250 Milliliter Flaschen angeboten.
Jetzt sehe ich das schon wieder so ein bisschen. Wenn man diese Empfehlungen befolgen möchte, dann muss man eigentlich wieder so ein bisschen selber kochen, ne? Also das ist das, was man am leichtesten erreicht, wenn man selber kocht. Wenn Sie jetzt diese Neuerungen sich mal anschauen und sagen, ah ja, okay, da hätte ich jetzt ein einfaches Rezept, wo man das umsetzen kann. Weil oft muss es ja im Berufsalltag einfach auch mal schnell gehen mit dem Selbstkochen. Haben Sie da was für uns?
Also gerade was Hülsenfrüchte angeht, ob das jetzt Bratlinge sind oder ein Curry, man sollte vielleicht auch immer im Hinterkopf haben, man kann ja auch vorkochen. Also man muss ja jetzt nicht tagtäglich wieder frisch von vorne anfangen. Gerade Hülsenfrüchte sind ja manchmal in der Verarbeitung auch relativ aufwendig, dass man, wenn man getrocknete Hülsenfrüchte nimmt, muss man sie nochmal einweichen und so weiter. Aber ich kann wunderbar das vorbereiten, kann es dann auch nochmal konservieren, indem ich es eingefriere oder einschweiße. Und da gilt also, ob das jetzt die Bratlinge sind oder das Curry, das sind sicherlich wunderbare Möglichkeiten, mich gesund zu ernähren. Und wenn ich dann auch noch so eine frische Variante mit reinbringe, dass ich einfach noch einen Salat dazu esse, dann bin ich doch ganz gut dabei.
Das war das Verbrauchermagazin zu den neuen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Bei mir war Frau Daniela Grehl, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Bayern. Vielen Dank, Frau Grehl.
Ja, ich sage auch danke.
Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Kieber.